Willkommen beim Kochbuchcheck Podcast. Martha Stewart wird Thema sein bei uns. Sie ist eine der einflussreichsten Lifestyle-Unternehmerinnen der USA und eine Frau mit Brüchen, vom Einwandererkind zur Selfmade-Milliardärin, vom Vorbild zur verurteilten Straftäterin und wieder zurück ins Rampenlicht. Und wir stellen heute nicht irgendein Kochbuch vor, sondern ihr sagenhaft 100.
Mhm. Und von Maine an der Ostküste geht's dann nach Österreich, genauer ins Salzkammergut.
Okay.
Ja. Ja. Gegensätzlicher könnten die Autoren ja kaum sein. Christoph Krauli Held und sein Buch Held und Herd. Rebellisch, wild und ungezähmt koche er, sagt man. Ja. Ob das so ist, wir werden's sehen. Haubenkoch, Küchenfreigeist und TV-Koch ist er und wir haben uns mit ihm auch noch unterhalten. Ich würde sagen,
los geht's.
So.
Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
Hallo Patrick.
Hallo.
Mensch, dieser Podcast geht so viral immer, ne?
Ist
Freut
das
mich.
So?
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn. Immer mehr Follower, immer mehr. Das liegt natürlich auch daran, dass wir Content liefern. Ne?
Ja.
Wir sind ja die Content-Menschen und nicht nur die Laber-Menschen.
No? Ja,
also wir bieten
aber es gibt auch viele Laber-Podcasts. Lass jeder, wie er will.
Das unterscheidet uns.
Ja. Ja, mag sein, wir labern auch viel Zeug. Oder?
Das ist richtig. Ja. Du ja auch. Also,
klar.
Aber es ist, wie es ist.
Ja. Nee? Die beiden letzten Folgen,
ja.
Die gingen ja, die hatten so ein Thema. Ne? Wir haben mal so Thementage probiert. Ne? Mhm. Mexiko und Italien.
Mhm.
Und heute kann man, wie auch in der Anmoderation, ist es ja schon sehr. Unterschiedlicher könnten Autoren ja kaum sein. Ne? Also jetzt der Krauli und die Martha.
Der Krauli und die Martha.
Genau. Aber es ist ja dann doch, was die beiden doch verbindet, ist ja schon so das Gastgebertum.
Mhm.
Das sind beides. Also sie hat das ja sehr kultiviert, dazu gleich noch ein bisschen mehr.
Und er hat eine kleine Gaststube.
Ja, ein Gasthaus. Ein Gast, wie sagt man?
Wirtshaus.
Ja. Ja, genau, Gasthaus. Und ich hatte mal geguckt, jetzt Thema Gastgebertum zu Hause. Und das ist schon offensichtlich so ein leiser Trend, dass wir auch noch mehrere Jahre nach Corona doch noch viel selber kochen. Und
immer mehr, ne?
Ja, und auch gerne Besuch haben. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen der kalten digitalen Welt, so ein bisschen ein Gegenpol. Und ein bisschen weniger formell und inszeniert als früher, eher gemütlich, flexibel und mit einem Hauch Chaos, so las ich es.
So lasst du es.
Ja, so las ich es. Ne? Und die Zahlen sagen auch, 22% der Befragten haben täglich oder mindestens einmal pro Woche Gäste.
Guck.
Ja.
Du auch?
Und? Nein, ich nicht.
Nein.
Ne? Und weitere 42% mindestens einmal im Monat.
Hm. Ne? Du auch?
Ja, nein, ich nicht. Nein, ich drücke diesen Schnitt ordentlich nach unten. Also die Mehrheit der Menschen hat regelmäßig Besuch. Und gleichzeitig.
Ich mag das auch. Ich habe auch gerne Besuch.
Okay, das freut mich.
Ja, ich habe gerne Besuch. Weil das einfach auch schöner ist, zu Hause zu sitzen als im Restaurant.
Ja?
Ja, allein der Geräuschpegel ist ja oft unerträglich.
Ja, kommt aus Restaurant.
Ja, ja,
ist ein bisschen geräuschempfindlich im Alter geworden?
Ich habe die Spitze gerade wieder, also das, ob ich geräuschempfindlich im Alter geworden bin.
Ja, passiert
es ist tatsächlich nicht so, dass ich im Alter gehe, aber es ist so, dass mich das einfach nervt.
Okay.
So, und zu Hause kann ich doch machen, tun, was ich will, das kann ich im Restaurant nicht.
Mhm.
Und das ist einfach schöner und die Gäste fühlen sich bei mir auch immer recht wohl.
Mhm.
Also
sagen sie dir zumindest.
Sagen alle.
Ja, okay. Und ja, wo du sagst, gleichzeitig gab es auch natürlich Erhebungen. Viele kochen natürlich zu Hause auch.
Mhm.
50-60% der Erwachsenen sagen, sie würden sehr häufig selbst Mahlzeiten zubereiten.
Ja,
das mit steigender Tendenz im höheren Alter.
So nämlich.
Das passt
ist ein Trend.
Da sind wir wieder bei dir.
Da sind wir bei mir beim höheren Alter.
Mhm.
Ja, was tue ich dir ins Getränk rein? Nein, aber es ist tatsächlich so, dass das in Feriengebieten, auch auf Sylt, ist das tatsächlich so, dass die Menschen, die sich Ferienhäuser buchen oder Ferienwohnungen buchen, zu Hause mehr kochen. Das stand A in der Zeitung und B haben es die Gastronomen in den letzten 2 Jahren sehr deutlich zu spüren bekommen. Es ist aber auch dem geschuldet, dass die Preise ja steigen ohne Ende im Restaurant, wo man sich wirklich sagt, wow, ja, wenn ich ins Restaurant gehe, möchte ich immer begeistert sein, ja, oder mhm. oder zumindest etwas bekommen, was ich mir zu Hause eventuell nicht so zubereite.
Oder zubereiten kannst.
Oder zubereiten
ja,
kann.
Oder,
ich möchte
genau.
überrascht sein.
Ja, genau.
So, und ich möchte, und natürlich ist das immer, das ist ja eine Gesamtkomposition an so einem Restaurantabend. Ne? Es lebt mhm. ja ganz eindeutig vom Service, ne? Auch.
Jetzt bist du direkt bei dem Punkt, denn das ja. wäre mein dritter Punkt, dass die Leute tatsächlich immer weniger auswärts essen, ne, zurzeit
ja.
gerade.
Ja, ist so.
Aus Grund von
meistens Kosten
aus Kosten.
Ja, genau. Natürlich,
ja,
klar.
Ja, genau.
Also du gehst in ein Restaurant auf Sylt, muss ich ja ehrlicherweise sagen, wenn man also jetzt nicht gerade zum Italiener geht und sagt, ich hole mir jetzt eine Pasta. Dafür würde ich jetzt aber auch nicht unbedingt ins Restaurant gehen, außer man will mal wirklich Leute schnell treffen oder so. Aber dann kommst du mit Vorspeise, Hauptgang und eventuell, komm, lassen wir das Dessert mal weg, aber dann hast du ein Fläschchen Wein und ein Aperitif oder sowas. Also unter 150 kommst du nicht raus mit 2 Personen.
Ja. Achso, mit 2 Personen.
Ja,
ja, okay.
Ja,
das
ja.
stimmt. Ja.
Und das ist schon, finde ich, ja, das ist ja.
Ich hätte jetzt gedacht, du sagst 100 pro Person. Aber
nein.
So, aber,
nein.
Ja,
aber. Es geht ja nach oben hin, ist immer
ja.
kein, ne? Ding kannst du immer irgendwie, gibt ja auch Restaurants auf Sylt, kannst du für 1.300 Euro für 2 Personen essen.
Mhm. Ja, kann man
die
machen.
Sinnhaftigkeit verstehe ich nicht, aber bitte, es ist ja auch alles ein Gesamtkunstwerk. Ne?
Ja.
Wenn und die dann kommen und sagen, so, wir haben jetzt hier eine rückwärts gegarte, 2-mal abgewaschene und geschälte und gefüllte Erbse, dann freuen sich manche Menschen.
Ja, auch ne? esse ich manchmal hin und wieder auch ja. ganz
gerne.
Aber alles in Grenzen.
Ja, auch also, in Maßen genossen.
Ja, genau. Nee? Ja. Also es wird zu Hause viel gegessen, gekocht ja. und durchaus auch Besuch
find ich
empfangen.
Schön.
Genau.
Ja. Und da ist doch unser Podcast also ist auch
genau.
großartig.
Ja.
Da muss
ja.
mehr.
Das
mehr.
Passt wie Faust aufs Auge.
So nämlich.
Oder? Ja.
Genau.
Ne? Und auch nicht mehr so, nicht mehr ganz so stief und so förmlich wie
Nein.
früher, sondern alles so.
Holt euch tolle Kochbücher,
ja,
Freunde.
Komm rum, wir kochen was Einfaches.
So nämlich.
Ne?
Wir genau. schlagen ein Buch auf und zack.
Genau.
Sollte man ja generell mal machen, dass man Gäste einlädt und dann legt man irgendwie 3-4 Kochbücher hin. Obwohl, müsste man ja dann noch einkaufen.
Ja, dann braucht man mal einen Kühlschrank, der ja. so groß ist wie deiner. Dann
so.
Kann man das machen.
Mhm. Genau.
Ja, ansonsten wird es schwierig.
Mhm.
Ne?
Ich kann
Mama.
Nichts für deine Verhältnisse.
Armut.
Deine Armut. Komm, mach mal
so.
Hier das erste
ja,
Checkchen
genau.
hier.
Check 1.
Ich möchte jetzt mal an die Ostküste reisen. Nach
ja.
Maine, zu Martha.
Martha
My
Stewart.
Dear Martha.
Martha Stewart.
Das arme Mäuschen.
Naja, gut.
Na?
Martha Stewart, das Kochbuch,
so.
Habe ich dabei. Du kennst Martha Stewart, ja?
Ja.
Ich glaube... Ich wusste irgendwie, dass es die gibt, aber die hat mir eigentlich nichts gesagt,
mhm.
weil die auch bisher noch nichts.
Ja, aber dann frag doch Google und ChatGPT, die sagen
ja, aber
alles.
Bisher hatte ich gar keinen Grund, sie zu googeln.
Ja, aber jetzt hat sie ein Kochbuch.
Aber jetzt.
Das heißt, jetzt hat sie ihr erstes deutsches Kochbuch.
Genau.
So.
Also es ist auch in den USA rausgekommen.
Ja, natürlich, aber in Deutschland ist das erste.
Genau, es ist ihr 100. Kochbuch.
Verrückt.
Ihr 100.
Wahnsinn.
Das ist so eine Menge,
ne? Und das erste in Deutschland.
Ja. Also, interessante Frau.
So.
Bewegtes Leben.
Toll.
Und ich sag mal ganz kurz, wer Martha Stewart ist, für die Leute, denen es ähnlich geht wie mir. Sie wurde 1941 geboren, tatsächlich in Jersey City, als Tochter polnischer Einwanderer, wuchs er in eher einfachen Verhältnissen auf, arbeitete schon als Teenie als Model und war später eine der sehr wenigen weiblichen Börsenmaklerinnen an der Wall Street. Und gründete in den 1970er Jahren ihr ersten Catering-Service. Ihr erstes Buch, das hieß Entertaining, kam 1982 raus. Das war so eine Mischung aus Bildband, Kochbuch und Home-Story. Und begann damit, so den amerikanischen Mittelstand für ein schönes Leben zu begeistern. Also für stilvolle Buffets und so ein perfektes Gastgebertum. Und so. Also so einen aufgewerteten Alltag einfach propagierte sie. Daraus entstand ein Medienimperium mit Dutzenden weiteren Büchern, ihrem Magazin Martha Stewart Living, eigene TV-Show und auch der Firma Martha Stewart Living Omnimedia, die 99 an die Börse ging und zeitweise mit rund 2 Milliarden Dollar bewertet wurde, also Big Player. So wurde Stewart zur ersten Selfmade-Milliardärin in den USA, so in diesem Lifestyle-Haushaltssegment. Und einer, kann man sagen, rückblickend als eine der ersten Influencerinnen. Sie vermarktet halt damals wie heute noch immer ihr privates Leben, ihre Küche, ihren Garten, ihren Geschmack als Marke, macht daraus ein Geschäft. Bis hin zu Kochgeschirr und Wohnaccessoires und den ganzen Kram. So ähnlich wie heute, weiß ich, Jamie Oliver oder so. Und ich weiß nicht, haben wir in Deutschland auch so jemanden, der das so... Weiß ich nicht.
Naja, außer, dass die Köche alle ihre Gewürze haben und ihre Sally, Pfannen und so ein
Sally
Zeug.
Sally vielleicht noch. Ne?
Ach, die hat vielleicht ihre Backformen und so Zeug.
Ja, ne? Die hat auch viel Kram und so. Ich weiß nicht,
ja.
Ich ganz
Ach, aber es gibt es nicht.
Ist egal.
Ich weiß nicht, in Deutschland gibt es das nicht, dass man so Fans hat von Köchen, dass die einem alles aus der
Hand. Sie ist ja nicht nur Köchin, sie ist ja Hausfrau. Ne?
Das ist richtig, ne? Aber es gibt nicht, das gibt es nicht. Es ist, ist ja so wie... auch dem Hänsler seine Pfannen und so Zeug alles, das ist ja...
Ja, er vermarktet nicht sein Leben, also sie vermarktet ja ihr Privatleben als Marke, ne? Das ist ja Influencerin.
Aber so eine Ikone haben wir doch in Deutschland
nicht, oder? Also auf dem Level...
Wir sollten damit anfangen.
Ja, vielleicht machen wir
das. Ich hatte ja letztens mal so ein Sombrero auf, vielleicht sollte man genau damit anfangen, dass man sagt, diesen Sombrero, der hat ja viele Liebhaber gewonnen, dass man den in unseren Merchandising-Shop mit aufnimmt.
Ja, du könntest ihn versteigern, zum guten Zweck, oder?
Ja.
Bei eBay.
So.
Den Original-Sombrero aus Instagram.
So. Ne? Der passt allen.
Ja, der kann jeder.
Und was man damit alles machen kann.
Ja, toll.
Schatten suchen.
Ja, toll.
So.
Ja, super. Gerade jetzt. Ne? Mhm. Der Sommer steht vor der Tür.
Das ist so.
Ne? Also, es gab aber auch kritische Seiten und kleine Skandälchen um sie. Ihr Bild als Amerikas beste Hausfrau bekam 2002 einen kleinen Riss. Sie verkaufte dort nämlich 4000 Aktien einer Biotech-Firma. Und das Ganze kurz bevor eine negative FDA-Entscheidung zum Kurssturz dieser Aktien führte.
Sachen gibt's.
Ja, da wurde sie der Insider-Information oder der Insider-Handel heißt das verdächtigt. Verurteilt wurde sie tatsächlich aber nicht wegen dem Insider-Handel, der natürlich verboten ist, sondern wegen Falschaussage, Verschwörung und Behinderung der Justiz.
Ja.
Sie musste 5 Monate ins Gefängnis, 5 Monate Hausarrest, 30.000 Dollar Geldstrafe, was für eine Milliardärin eher egal ist, und 2 Jahre Berufsverbot.
Genug Zeit, um ein Kochbuch zu schreiben.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Sie hat es tatsächlich dann aber nach der Gefängnisstrafe, hat sie ein großes Comeback erlebt. Sie kehrte zu ihrem Magazin zurück, startete 2005 eine neue TV-Show und baute ihre Marke weiter aus. Und heute ist sie mit über 80 Jahren immer wieder in Talkshows und in Werbekampagnen, hat einen Podcast, hat eine Doku auf Netflix und wird so von vielen so als Vorbild für unternehmerische Hartnäckigkeit und Resilienz und Durchhaltevermögen gesehen und gefeiert. Ihr Verdienst liegt auf jeden Fall darin, Haushaltsarbeit und Kochen und Gartenarbeit und Gastgebertum aus der damals in der frühen Vorzeit vermeintlichen Bedeutungslosigkeit geholt zu haben und zu einem wertvollen kulturellen Feld irgendwie inszeniert zu haben. Sie hat sehr früh erkannt, dass so eine persönlich gepflegte und entwickelte Personal Brand über Bücher und Magazine und TV und jetzt digitale Kanäle, dass sich das überall durchziehen und vermarkten lässt. Das ist so das Rollenvorbild für alle Lifestyle-Marken und Creator heutzutage. Das Ganze lange bevor es Instagram und Influencer überhaupt gab. Jetzt kommen wir mal zu dem Buch.
Mhm.
Es sind 100 Rezepte. Willst du dir das mal anschauen?
Unbedingt.
Ja.
Unbedingt.
100 Rezepte auf 304 Seiten. 35 Euro kostet es. Erschienen ist es im DK Verlag.
Mhm.
Sie schreibt im Intro, wie schwer es ihr gefallen sei, aus ihren 1000 Rezepten 100 auszuwählen, ihre 100 besten. Dann schlägt man das erste Rezept auf und dann sind es gedämpfte Eier. Also sie dämpft Eier, statt sie zu kochen, wo man dann denkt, ja gut, aber das Rezept ist das ein Rezept?
Schwierig zu finden.
Ist das ein Rezept oder, aber es geht dann direkt weiter, es wird dann gehaltvoller, obwohl wir uns hier noch im Kapitel Frühstück und Brunch befinden. Sie macht hier zum Beispiel so eine gefüllte Artischocke mit pochierten Eiern, Räucherlachs und Sauce Hollandaise oder ein Röst-Sandwich mit Eierstich. Da kommt so eine ganz dicke Lage Eierstich als Brotbelag oder Waffeln mit kandiertem Bacon oder ein paar süße Sachen wie Korinthenscones mit Orangenduft und Rhabarber. Da ist mir ein bisschen, kommen wir später nochmal zu, diese Intro-Texte, die ist ja immer sehr, sehr prosaisch geschrieben und dann erzählt sie davon, dass dieser Orangenduft, den macht sie, indem sie den Orangenabrieb in den Teig gibt und das fände sie perfekt. Unter einem Rezept kommt die Orangenschale aber nur zu den Korinthen, zu den eingelegten und nicht mehr in den Teig. Das fand ich so ein bisschen bemerkenswert. Dann das nächste Kapitel, Suppen und Salate. Zum Beispiel hier mit einer roten Beetesuppe, Borscht, die von ihren polnischen Vorfahren. Laut Text ist das natürlich am schmackhaftesten, wenn diese kleinen roten Beeten frisch aus dem eigenen Garten kommen. Wer hat, der hat.
Ne? Ja, du hast das nicht.
Nein, ich habe keinen.
Ich habe das auch nicht.
Nein, nein. Wir haben nur Balkone.
Das ist so.
Mehr oder weniger begrünte.
Ja.
Ne? Dann gibt es noch Kartoffeln in Buttermilch, eine rote und gelbe Gazpacho, einen kalten Miesmuschelsalat oder einen Salat Nissoas. Danach kommen Cocktails. Ein Martini, eigentlich ein recht gewöhnlicher Wodka-Martini. Hab jetzt nicht, was den Martha-mäßig macht, habe ich jetzt nicht entdecken können, aber ist auch egal. Dann gibt es einen gefrorenen Granatapfel Martha-Rita. Der klingt sehr lecker, praktischerweise direkt 1,3 Liter ne, für den großen Durst.
Für Gäste, für die Gäste. Du nicht hast.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja. Oder ein Espresso-Martini. Nach den Cocktails brauchen wir schnell eine Grundlage mit Appetizern. Da gibt es zum Beispiel Galette mit Creme Fraiche und Kaviar, das sind Buchweizen-Crepes. Und nochmal sehr ähnlich, wie ich finde, Buchweizen-Blinis mit Kaviar. Das ist im Prinzip genau das Gleiche, nur sind die dicker und mit Hefe halt gemacht, die gehen halt ein bisschen auf. Und dann gibt es gefüllte Senfeier.
Ne? Lecker.
Das ist lecker, oder?
Ja. Aber was hast du denn, hast du das gemacht, gefüllte
Senfeier?
Nein,
habe ich nicht gemacht.
Kannst du auch nicht machen, weil du brauchst ja von Silky-Hennen. Also 12 Eier zum Beispiel von Silky-Hennen.
Ja, aber die aus dem eigenen Garten. Ne?
Ja.
Ja, ja, ihre Eier bezieht sie aus ihrer eigenen Farm.
Also ja, das finde ich super. Also die Silky-Hennen.
Ja.
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 Von meinen eigenen Hühnern.
Aber es sind genau die diese 70er-Jahre-Dinger, von denen man sich immer mindestens eine Hälfte zu viel in den Mund stopft. Ne?
Das ist so.
Wirklich lecker.
Absolut. Ja. Das ist auch ein schöner Starter immer. Ne?
Ja.
Sind die Gäste eigentlich auch schon voll. Ne?
Ja, das stimmt.
Das ist so. Ich koche da nur noch eine Kleinigkeit, gibt erstmal ein paar Senfeier.
Ja.
Sehr schön.
Dann macht sie zweierlei von der Auster. Beide Arten bei ihr gratiniert. Finde ich für den Auster ein bisschen schade, aber roh ist es ja auch nicht jedermanns Sache.
Das ist richtig, aber ich finde sie gratiniert Quatsch. Aber das auch, das muss jeder für sich.
Ja. Krebsküchlein gibt es mit Selleriesalat oder Jakobsmuschel Crudo. Das ist so Ceviche ähnlich zubereitet. Da merkt man schon so ein bisschen, wohin hier die Reise geht, auch mit dem Kaffee und so. Das ist alles sehr klassisch, sehr old-fashioned. Manchmal auch ein bisschen luxuriös, kann man sagen. Ne? So mit Kaviar und so. Der wird schon löffelweise gerne mal überall drauf
gehen. Ja, lecker.
Ja.
Absolut.
Nach den Häppchen folgt das Dinner. Eine Tomatentart. Die ist ja sehr, die ist schon wieder ein bisschen rustikaler. Schön, was sie hier macht, ist, die macht einen sehr butterigen Mürbeteig. Und sie macht darauf im Ofen gegarten Knoblauch, daraus wird so ein Püree gemacht, dann kommt eine Stunde in Alupapier eingewickelt in den Ofen und dann das Püree wird dann auf den Teig drauf gestrichen. Das ist sehr lecker. Hier ist so ein kleines Rezeptfehlerchen drin, nach dem Knoblauch, der bei 200 Grad gegart wird, soll man die Ofentemperatur auf 230 Grad erhöhen und dann kurze Zeit später soll man dann die Tart bei 200 Grad backen. Da hat man die 30 Grad umsonst hochgedreht. Ist aber auch egal, ist mir nur aufgefallen. War ein bisschen, ist ein bisschen. Einmal Tür auf und wieder zu, sind die 30 Grad auch schon wieder weg.
So ist es.
Ne? Weiter geht's dann mit einem schönen 5-Käse-Soufflé, einem Spargel-Erbsen-Risotto. Dann gibt es ein paar Pasta-Rezepte. Lustigerweise werden die eingeführt auch. Es gibt immer wieder so Zwischenkapitel, Erinnerungen heißt das, Schwarz-Weiß-Fotos, alte von ihr. Da gibt es ein Schwarz-Weiß-Foto, was sie beim Pasta machen. zeigt und dann schwärmt sie davon, dass sie heute noch immer noch so gerne Pasta selber macht und das genauso macht wie damals. Und dann kommen halt die Pasta-Rezepte, allerdings alle mit fertigen Nudeln. Mhm. Cappellini zum Beispiel mit schwarzem Trüffel, wieder auch so sehr, ich sag nicht dekadent, aber nicht besonders sparsam das Rezept. Putenfleischbällchen mit Spaghetti, Bucatini mit Botarga, das ist der sizilianische Fischrogen, der gepresste, muss man bekommen, aber dann ist natürlich ganz lecker. Oder Kartoffelpiroggen. Die habe ich versucht zu machen, es war relativ spät, ich hatte Hunger, mir ist der Teig nicht gelungen und Teig ist leider Tagesform, der wird nicht immer so, wie im Rezept steht, da muss man manchmal ein bisschen nachjustieren, meiner blieb zu flüssig und zu klebrig.
Tja,
dann habe ich den einfach durch die Spätzlepresse gedrückt. Dann gab es
Spätzle.
Dann gab es Spätzle, Röstzwiebeln und Käse drüber.
So nämlich.
Das war wunderbar. Ne?
Ich sag doch.
Also wer mal einen guten, schönen, weich, fluffigen Spätzle-Rezept braucht,
das Piroggen-Rezept.
Ja,
siehste, du weißt dir zu helfen.
Ja, die Füllung ist ein Kartoffelpüree mit Käse, das gab es dann
am Tag später. Der eine sammelt halt, der andere kocht.
Ja,
das ist
natürlich.
Bei uns im Podcast, haben wir das schon mehrere Jahre.
Ja. Natürlich, dir passieren niemals Fehler, weil du kochen kannst wie
so
ein junger Gott.
Gott.
Ne?
Ja. So, endlich sagt es mal einer.
Ja, natürlich.
Da
gibt es noch dreimal Huhn, natürlich gerne aus dem Garten auch.
Natürlich.
Einen gebratenen Truthahn. Aus dem Garten. Im Pergament gegart mit Brioche-Füllung, das ist natürlich sehr amerikanisch.
Ja.
Ente mit Sauerkirschen gibt's oder einen Honig-Senf-Lachs, der sehr einfach ist und sehr schmackhaft. Also der hat mir gut gefallen.
Okay, aber nicht aus dem Garten.
Der Lachs ist nicht aus dem Garten, nein. Der
aus dem nahegelegenen Weiher.
Der ist aber
Bachlauf.
In Maine, auch von der Insel frisch geangelt wahrscheinlich, hat sie den, gebratene Lammkoteletts gibt es, da habe ich nicht so ganz verstanden, ob man das wirklich braucht als Rezept. Die werden einfach nur eigentlich angebraten und mit Kräutern hinterm Ofen durchgezogen. Aber gut, lecker ist's ja auf jeden Fall. Dann folgen hier Beilagen aus dem Garten. Da gibt es zum Beispiel ein Vierwurzelpüree und einen Kartoffelstampf ihrer Mutter. Die sind auch sehr ähnlich. Du musst ein bisschen gehen, willst du?
Nein.
Hast du zu wenig Bubu gemacht?
Nein, ich habe gerade etwas gefunden, was ich googeln musste tatsächlich.
So.
Ich habe noch nie, hast du das verwendet? Reiskleieöl, hast du das schon mal verwendet?
Nein, habe ich noch nicht.
Ah, okay.
Gibt es das denn?
Sie verwendet Reiskleieöl. Ich höre es heute zum ersten Mal.
Okay. Habe ich nicht gesehen. Okay.
Gibt es, kostet viel Geld, weiß ich nicht.
Ja, okay, weiß ich auch nicht. Mhm. Also hier zweierlei von diesen Pürees gibt es. Einmal Vierwurzelpüree, einmal Kartoffelstampf. Die sind sehr ähnlich, macht sie mit Frischkäse. Ist ja legitim.
Ja, lecker.
Ja.
Fett.
Ja, klar. Man kann auch direkt Butter nehmen.
Ja, so kann man auch.
Ja. Ofenkartoffel macht sie mit Creme Fraiche und wie öfter hier ordentlich einen Schlag Kaviar drauf. Ne?
Ja, klar.
Das geht auch gut.
Kommt ja aus dem Garten.
Genau. Frittierte Zwiebelringe macht sie, persischen Reis, Kartoffelgratin, den macht sie hier mit Sahne und Käse. Ich mag ja als Beilage gerade, mag ich den klassischen französischen aus der Gegend von Lyon.
Natürlich.
Der Gratin.
Ja, sicher.
Dauphinoise heißt das, ne? Der wird ohne Käse gemacht.
Und, das ist so.
Und eigentlich auch ohne Ei.
Es spricht der Feinschmecker.
Ja. Nein, das ist leckerer. Das ist
absolut.
Geht gut.
Ja, doch.
Na, probiert mal da draußen Kartoffelgratin ohne Käse, ohne Ei. Das ist super. Einfach mal googeln, gibt es tolle Rezepte. Das wird trotzdem knusprig und sehr kartoffelig und sehr lecker. Ne? Ist nicht so gehaltvoll als Beilage.
Mhm.
Ja, auch du, Patrick, kannst das mal probieren.
Ja. Mir musst du das nicht sagen.
Nein, du kannst das natürlich.
Du
machst das aus der Lameng. Du machst das so.
Mit den Piroggen, da stehe ich nachts auf, mach dir Piroggen nochmal.
Ja,
also bitte.
Teig ist Tagesform.
Ja,
ist es doch. Naja, ich hatte keine Lust mehr nachzujustieren.
Also wenn ich...
Ja,
wenn
du,
ich,
die geht nie, wenn's nie was dagegen. Die geht nie was dagegen.
So.
Niemals.
Mhm.
Ich könnte jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, ich tue es aber nicht.
Was denn?
Ich tue es nicht.
Wer hat denn deinen Nudelteig jedes Mal gerettet?
Oh,
wer stand in der Küche, die Gäste stehen da und, ich kann jetzt gar
nicht mehr. Ach du, so, das ist das Niveau, das du jetzt willst. Ja?
Entschuldigung,
ich sage nur Kartoffelklöße. Kartoffelklöße. Ah, da lacht er. Kartoffelklöße. Ach Gott, zum Glück habe ich noch ein Paket Nudeln da.
Sagst du mir, das ist...
Ja, ich sag nur.
Im Alter ist der Herr ein bisschen feinfühlig geworden. Kann das sein? Ich hab's am Ohr und du bist ein bisschen feinfühlig geworden. Weißt du was? Ich breche jetzt ab.
Nur mal ein Tipp für alle da draußen. Macht immer ein Probeklos.
Ja, genau.
Der ein oder andere tut das nicht.
Ja,
und der
Teig ist Tagesform.
Der muss da auf die harte Tour lernen. So. So. Es folge natürlich, wie könnte es anders sein, zum Schluss Desserts. Wobei das in diesem Buch sind fast ausnahmslos Gebäcke,
Torten. Ja, sie Torten. Ist Amerikanerin, was soll sie machen?
Ja, wieso, gibt es in Amerika keine Desserts?
Ach, Schlons und Kuchen, Cheesecake, echt? Puffcake, Puffcake, alles mögliche.
Ist das so?
Ja, also richtige Feinde, außer im Restaurant irgendwo so, aber das haben die nicht.
Okay, mal so eine Mousse au Chocolat oder so?
Ach,
nein?
Quatsch.
Na gut.
Ja, wenn du sie fertig kaufen kannst, reißen sie dir auch.
Okay. Naja, aber okay. Mhm. Gut, du warst ja da, nicht ich. Mhm. Also es gibt zwei Ausnahmen, Blutorangen, Granita und ein Buttermilchsorbet, immerhin. Das macht sie übrigens, wird gesüßt mit Maissirup. Den gibt es hier so, den findet man hier nicht. Zum Glück, das ist ja, gilt als Teufelszeug.
Ja. Vieles, was man in Amerika kaufen kann, gilt als Teufelszeug.
Aber den kann man natürlich substituieren mit Agavendicksaft, Reissirup oder was auch immer man hier bekommt. Ja. Aber ansonsten muss man sagen, fast alle, bis auf deine Hühner gerade und so, also wirklich 90% der Zutaten bekommt man im Supermarkt nebenan. Ja.
Oder man hat den entsprechenden Garten, aus dem
man
schöpfen
kann. Oder man hat den Garten, wo man Truthähne ernten kann. Ja.
Genau.
Das, klar.
Ja.
Ansonsten gibt es hier noch Brownies mit Karamell-Schokosoße, Baiser-Torte oder Pfirsich-Himbeer-Crumble oder eine Rhabarber-Linzer-Torte oder so Sachen.
Mhm. Ne?
Also dann. Layout und Look von dem ganzen Buch.
Ja.
Das ist schön. Ich finde es manchmal vielleicht ein bisschen wild.
Es ist nicht typisch DK. Da hat man sich mal so ein bisschen losgerissen. Das ist, finde ich, sehr amerikanisch.
Ja, ich weiß nicht, was daran, aber...
Es ist wie die englischen und die amerikanischen Bücher bei DK. Ja. Die haben dann immer so ein bisschen so ein anderes Layout.
Ja, die haben viel Intro-Text.
You can cook this, weißt du, aus England, der Typ da. Das erinnert mich da so ein bisschen
an. Hm. Recht lange Einladungstexte, die viel Platz einnehmen. Es gibt teilweise Unterrezepte, die wir noch an den Shutters in den Haupttexte packen, wir hier an den Rand gepackt. Und es gibt mal eine doppelseitige Fotos, da gibt es wieder vier Fotos auf einer Seite. Die Fotos von ihr sind alle in Schwarz-Weiß und also ist sehr viel los. Wobei die Fotos von ihr sind echt schön. Die weiß ja schon, wie es geht, ne? Also
Model, ne?
War Model, genau. Ja, und dann sieht man so aus den 60er Jahren oder was, also 70ern, wie sie bestens gestylt im Garten Kopfsalat sammelt und so.
Ja.
Das ist alles nett und auch sehr charmant. Und
ja, das sollten wir uns überlegen, wenn wir unser erstes Kochbuch machen. Das ist ja dieser Bratschlauch-Idee, dass wir dann auch im Garten stehen und Kopfsalat sammeln.
Ja, oder auch nur im Bratschlauch gekleidet sind
im Bratschlauch. Genau. Grüße gehen raus an alle Verlage.
Ja.
Wir haben schon das ein oder andere Angebot bekommen. Es ist noch nicht das Richtige dabei. Es geht natürlich auch um die monetären Geschichten, die wir da... Das ist ja nicht ohne. Wir bringen ja entsprechenden Mehrwert mit.
Ja,
also da können wir uns ja nicht einfach so...
Allein die Fotos.
So, also ich bitte Sie. Ja. Also wenn Sie da nochmal in sich gehen, liebe Verlage, wenn Sie da nochmal kurz zurückrudern und sagen, okay.
Gut, da legen wir noch was drauf.
So, egal. Kochbuch?
So, also, nein.
Nein.
Food-Fotos, die sind alle sehr modern und hell zum Teil. Die erinnern eher, man kennt ja eher so Donna Hay wahrscheinlich hier. Das ist sehr, sehr ähnlich hier. Dann gibt es manche, die sind sehr oldschool, wie die Entenbrust. Das ist so ein Oma-Teller und sehr vollgepackte Teller. Aber das ist so wie Oma gerne.
Ja, sie serviert. Ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste, ne? Unsere Martha.
Ja. Aber wenn du hinten siehst, wie viele Leute dann mitgemacht haben im Buch, das ist schon ein
Ja, du glaubst Start, ne? doch wohl nicht im Ernst, dass Martha hier selber irgendwie Hand angelegt hat.
Ach, das lass
ich
doch mal.
Bitte dich.
Dann gibt es auch hier zum Beispiel die Lammkoteletts, die ich gerade schon erwähnt habe. Die sehen aus, als wären sie von ihrer Urenkelin angerichtet. Also das sind so die Minzblättchen außenrum drapiert, ne? So auf dem Tellerrand. Das ist schon sehr erstaunlich. Ist aber alles sehr charmant. Erinnert mich alles beim Blättern so wie ein schönes Magazin, in dem es viel zu entdecken gibt. Die Texte von Martha Stewart vermitteln schon eine sehr heile Welt der schönen, reichen, aber unbedingt kultivierten. Die Geschichten aus ihrem Leben, die klingen also ein bisschen Rosamunde Pilcher-mäßig, ein bisschen kitschig. Ich würde gerne mal hier so, sie sagt zum Beispiel, in meinem Haus auf Mount Desert Island speise ich gerne auf der eleganten Westterrasse aus rosa Granit.
Ja.
Und eines meiner bevorzugten Mittagsgerichte ist ein Salat Nissoise.
Siehst du? Auch so. Das müssen wir übernehmen für unser Kochbuch. Ja. Wenn wir die rote Beete in unseren Bratschlauch, machen wir das sehr gerne auf unserer rostigen, kleinen, alten, keine Ahnung, Couch.
Ja, auf unserer Rostbalkon.
Ja. Mit abgetrockneten Basilikumstängeln, auf die wir schauen. Sowas.
Ja, so, machen wir.
Ja, ja, das ist schön.
Auf jeden Fall, es ist eine sehr interessante Frau mit einem bewegten Leben.
Ja.
Und mein Kritikpunkt, also ich, ob das wirklich die 100 Besten sind von den Tausenden, also hier die Buchweizen-Crepe versus Buchweizen-Blinis, Kartoffelstampf versus Wurzelstampf, gedämpfte Eier und so, das ist die Lammkoteletts.
Ja, aber es ist doch eine schöne Geschichte.
Ob das die Top 100 sind. Es ist aber alles lecker und das ist, immerhin ist auch ihr erstes in Deutschland veröffentlichtes Kochbuch. Es wird also keine Wiederholung geben.
Nein.
Und trotz dieser kleinen Ungereimheiten insgesamt ein sehr elegantes Buch, vielleicht mit einem gelegentlichen Hang zur leichten Dekadenz. Es ist, man kann sagen, es ist sehr klassisch, manchmal vielleicht ein bisschen altmodisch.
Ich finde es schön. Ich finde es ein schönes Geschenk auch.
Ja, es ist sehr charmant, vielleicht manchmal ein bisschen überheblich.
Ja.
Aber ist auf keinen Fall langweilig. Und das ist doch die Hauptsache.
Darum geht's.
Und wir vergeben Kochpötze.
Bitte?
Kochpotze.
Ja, dann sag, hau einen raus.
7 von 10.
Ach, guck.
Ja, so.
So. Schön. Ja.
Gut.
Haben wir das.
Haben wir das, ne? Und du hast auch ein Buch dabei, oder?
Ja, kommen wir von Martha zu Christoph.
Check 2.
Also ich habe ein Buch dabei von einem Koch, der hierzulande, meine das jetzt nicht despektierlich, aber ich könnte mir vorstellen, dass man ihn hier in Deutschland eher weniger kennt, weil man ihn hier noch nie so zu Gesicht bekommen hat und weil er hier in Deutschland noch nicht zu Erscheinung getreten ist oder in Erscheinung getreten ist. Aber nichtsdestotrotz, das schmälert seinen Erfolg in Österreich um gar nichts, denn da ist er offensichtlich ein Superstar. Ne?
Ein Held.
So, und da, ach guck, ein Held. Also, da sind wir schon bei Christoph Held, der ist 1985 geboren in Österreich, ist auch bekannt unter seinem Spitznamen Krauli, also Christoph Krauli Held. Der absolvierte 2003 seine Kochlehre und anschließend ging er in Zivildienst.
Hat er eigentlich im Interview gesagt, warum er Krauli heißt? Haben wir das gefragt?
Nein.
Nein?
Nein.
Er war früher Leistungsschwimmer.
Ja.
Deswegen heißt er Krauli. Wusstest du das?
Ja, aber das wäre jetzt mein zweiter Satz.
Entschuldigung,
gewesen.
Dann schneide ich das raus.
Nein, das schneidest du nicht raus. Das bleibt genauso drin. Nee, ich sag's jetzt auch nicht wieder. Also musst du es drin lassen.
Nein, ich schneid's raus.
Überhaupt nicht.
Doch.
Nein.
Wohl.
Er hat dann Zivildienst gemacht, sowie eine Ausbildung zum alten Fachbetreuer und war dann 2 Jahre in einem Heim für ältere Menschen tätig. Im Jahr 2006 stieg er dann als Koch wieder in die Gastronomie ein und ist seit 2008, und das sagten wir schon im Vorgespräch auch, Pächter und Betreiber des Ausflugsgasthofes Siriuskogel. Mhm. So heißt das Ding. Das alles ohne viel Gastroerfahrung. Also der hat sich also vom Regen in die Traufe, ne, sagt man, glaube ich. Im beruflichen und privaten...
Ja, das ist negativ.
Ach so.
Vom Regen in die Traufe ist negativ.
Sagt man das nicht so?
Nee.
Vom Regen in die...
Nee.
Drauf
vom,
in die Regen?
Nee, vom
wie sagt von man? Nichts ins Positive? Wie sagt, was sagt man? Mir fehlen die Worte.
Ja.
Ist ja egal.
Ja, ist egal.
Also,
wir wissen, was der junge Kollege meint.
Oder? So. Also, man schreibt immer sehr viel über ihn im beruflichen und privaten. Das wird mir nur gespiegelt, weil ich diesen Herrn ja jetzt, oder wir haben den ja jetzt auch erst kennengelernt, als Küchenrebellen und Visionär. Und ein Verfechter von regionaler und saisonaler Küche. Und auch auf diesem Buch heißt es immer wieder, auch von Lukas Nagels, Herrn Koch, genauso sollten viel mehr Menschen kochen, rebellisch, wild und ungezähmt. Ja, also das hört man und das liest man immer wieder auch in diesem Buch. Ach, wer rebellisch und so weiter. Kommen wir gleich zu.
Ja.
seit 2020 macht er auch als Fernsehkoch dann auf sich aufmerksam, oder hat er auf sich aufmerksam gemacht, in Österreich, in verschiedenen TV- und Online-Formaten, nicht in Deutschland. Der macht auch Podcasten, tut er auch. Beim Gast zu Gast heißt das Ding. Gut, also wir brauchen gar nicht so viel drüber reden, weil das ist alles eigentlich hierzulande unbekannt, aber ich möchte es wenigstens weitergeben. Und er war mehrere Jahre Bandleader und Sänger der Reggae-Band Offbeat Mafia. Außerdem, das erklärt wahrscheinlich auch, so würde ich es mir erklären, ist das zu einfach gedacht, wenn ich das sage, wegen den Dreadlocks, die er hat? Also diese,
ich weiß nicht, was zuerst da ist. Erst die Dreadlocks und dann der Reggae oder ja, erst Reggae, dann ist mir auch egal. Es ist ein Gesamtpaket.
Es ist ein Gesamtpaket.
Ein passendes
Gesamtpaket. Ja. Genau. Also er hat also diese, nennt man doch Dreadlocks, ne? Ja, also er hat dieses Ding da auf dem Kopf. Und engagiert sich auch für wohltätige Projekte. Das macht er auch, hat er jetzt auch in den letzten zwei Jahren sehr offensiv betrieben. Und das finde ich auch ganz, ganz großartig. Und letztes Jahr erschien außerhalb unseres Radars, das haben wir gar nicht mitbekommen, sein erstes Kochbuch. Genau wegen, weil wir ihn ja nicht kennen. Held und Herd heißt es. Grenzenlos verwurzelt kochen. Es ist in... vielleicht fange ich das an. Es ist ein recht unkonventionelles Buch, möchte ich sagen. Gleichzeitig ein sehr schönes Coffee Table Book. Mhm. Möchtest du auch gucken?
Ja, ich möchte sehen.
Möchtest du blättern?
Ich kenne es, aber ich blätter nochmal.
Blätter doch nochmal bitte. Ich kenne es, aber ich blätter. Es ist im Servus Verlag erschienen. Ist, glaube ich, unser erstes Buch im Servus Verlag, oder? Kostet 40 Euro, hat 256 Seiten.
Heißt es Servus oder heißt es Servus? Ist das ein scharfes S oder ein sanftes?
Das kannst du entscheiden.
Okay.
Es ist ein sehr schön gestaltetes und beeindruckende Bilderbuch. Also das ist wirklich schön.
Allein weil es so großformatig ist.
Absolut. Von ihm, von der Küche, von den Gerichten, von der Umgebung, Salzkammergut. Das ist alles sehr nah, sehr, sehr präsent und sehr groß gemacht. Ich mag das Layout, das ist sehr aufgeräumt. Schöne Schriften, tolle Gestaltung. Es macht Lust darin zu blättern, zu verweilen. Aber noch mehr macht es Spaß, daraus zu kochen. Und ich habe einiges daraus gekocht. Wenn es auch bei mir immer etwas anders aussah als im Buch.
Wie kommt das denn?
Das ist... Es bedarf einfach, also das Buch, man muss gleich von Anfang sagen, ich habe das Buch in die Hand genommen und gedacht, oh geil, endlich mal auch andere Gerichte drin, auch andere Kombinationen und so. Aber man braucht schon ein bisschen Kocherfahrung, muss zwischen den Zeilen lesen und dazu komme ich noch.
Ja.
Gleich zu Beginn gesteht uns Held, dass er von Rezepten eigentlich wenig hält. So wenig, dass er sich selbst noch nie in seinem Leben streng an Rezepte gehalten hat. Also er schreibt, damit in einer Küche etwas wirklich Gutes entsteht, braucht es vor allem Freiheit.
Mhm.
Ja? Also so viel zum Thema Rebellen tun und so. Okay. Für mich ist ein Rezept ein Ausgangspunkt. Es ist, als würde man nur den ersten Satz einer Geschichte lesen und sie dann selbst zu Ende schreiben.
Ja.
Schreibt er.
Ja, schön.
Ist das schön?
Ja, ist schön.
Gut.
Und du hast die Geschichten zu Ende geschrieben.
Ich habe diese Geschichten dann zu Ende geschrieben. Los geht's im ersten Kapitel dann entsprechend. Also er beschreibt erstmal, das ist ein ganz, ganz großes Kapitel. Er beschreibt, warum verschiedene Texturen und Geschmäcker in Gerichten wichtig sind. Wie viel man mit der richtigen Temperatur oder auch unterschiedlichen Temperaturen erreichen kann. Und wie er seine Rezepte entwickelt hat. Er fasst das alles übersichtlich, mehr oder weniger übersichtlich, so ein bisschen auch, ja, in 11 Regeln zusammen. Also das kannst du gerne mal gucken, ganz vorne. Gegensätze ziehen sich an, Konsistenzen, also mit allen Konsistenzen beim Würzen ans Limit gehen, nur Geduld braucht man oder Mut zur Hitze. Das sind so ein paar Tipps und da gibt es dann entsprechende Passagen, die man sich da durchlesen soll, wie man also kochen soll. Und dann kommen rund 80 Rezepte, bei dir sind es ja 100, bei mir sind es 80, unterteilt in die 4 Jahreszeiten. Das haben wir ja auch öfters.
Ja.
Es gibt Ungewöhnliches, wie in Erde gegarter Sellerie. Das kann man dann im nahegelegenen Garten machen.
Neben der Beete.
Es gibt, was mich abgeholt hat, was wir heute machen werden. Heute kochen wir ja. Wir haben uns ja haben gesagt, wir kochen auch und dann machen wir das. Wir machen heute ein Sonnenblumenkernrisotto.
Mhm.
Das habe ich noch nie gegessen.
Nein, ich auch nicht.
Ich wusste auch nicht, dass man aus Sonnenblumenkernrisotto, ich könnte mir vorstellen, dass das sehr stopft. Weißt du, ob der Tatsache, weil sie auch Fettner ist, ist ja ordentlich Ding. Aber wir schauen.
Aus Martha kochen wir dann ja was Leichteres.
Genau, Fisch.
Ne? Ja,
dann passt es doch. Passt doch. Wir stopfen uns erst und dann gibt es was Leichtes.
Ja.
So, auch das alles bei Social Media nachzugucken. Unser Podcast ist ja sowas von, wir sind ja auf allen Kanälen. Ja.
Man kann so ähnlich wie Martha.
Wir sind Martha. Wir brauchen nur noch einen guten Online-Shop. Ja. Aber es gibt auch Bodenständiges wie ein Erdäpfel-Kasbrot, ein Hirsch-Ossobuco, einen ganzen Blumenkohl aus dem Ofen. Gut, das ist da auch schon angekommen im Ding. Ein Hüttenbratel, das ist ein Schweineschopf oder Bauch aus dem Ofen. Also solche Sachen gibt es dann auch.
Fichtenwipfeleis
gibt es auch. Das, wenn man im Garten Fichtenwipfel hat,
ja,
könnte man die jetzt gerade ernten. Das ist ja, glaube ich, jetzt gerade die Zeit für Fichtenwipfel.
Ja,
okay. Obacht, wenn die zu tief hängen. Ne?
Ja.
Also es sind liebevoll gestaltete Rezepte, tatsächlich viel Neues.
Das Rezeptle, sagst
Rezepte,
du?
Entschuldigung, du hörst aber heute ganz genau hin. Tatsächlich viel Neues oder neue Kombinationen. Und immer wieder, und das macht ihn so smart und so süß, immer wieder seine eigenen Superlative. Ja, das, also weil du gesagt hast, wir gucken uns dieses Bla von diesen Zeilen immer gerne an, ne? So. Also der Buchweizensalat ist ein geniales Sommergericht.
Ja.
Die Brennnesselknödel sind hervorragend.
Ja.
Die Spargelkisch ist grandios.
Ja.
Oh, also sagte zu dieser grandiosen Spargel. Und die Schweinebackel sind wunderbar. Ich hätte mir da ein bisschen, anstatt diesen Superlativ zu nehmen, hätte ich mir ein bisschen mehr Detailliebe bei den ganzen Gerichten gewünscht. Und das ist das, was du ja auch bemängelt hast bei den Rezepten. Gibt es das eine oder andere Ding, wo das ist vielleicht nicht unbedingt ein Fehler. Möchte ich auch nicht sagen, dass das ein Fehler ist. Aber es ist vielleicht so, hol die Leute ab. Ja, deswegen,
gib mir mal ein Beispiel.
Nudeln in Bärlauchcreme.
Ja.
Da soll man also die Masse pürieren und dann unter die Nudeln machen. Der Kenner weiß, dass das so ohne Nudelwasser extra nicht funktioniert. Das wird eine Matschepampe, die zusammenklebt. Er nimmt nur einen Schuss Nudelwasser in diese Masse rein zum Pürieren. Das reicht nicht.
Ja, aber was also ist, wie groß ist ein Schuss? Das ist ja irgendwas zwischen
nein,
20 50, und 150 Milliliter.
Also ich finde 50 ml steht dran, soll reichen, aber das ist ja für die Masse, um sie zu pürieren. Sonst kriegst du ja Bärlauch und das, was da alles dabei ist, nicht püriert. Das heißt, da fehlt Nudelwasser, um das Ganze ein bisschen geschmeidiger, glätschig zu machen. So, um die, na, so, das als erstes. Ja. So fange ich mal an. Dann die Spargelkisch, das ist der Knaller. Die Spargelkisch soll man bei 180 Grad mit Alufolie abgedeckt backen. 45 Minuten. Das bringt gar nichts. Also diese Spargelkisch, das, wenn du die abdeckst, da wird nichts braun, die wird nicht fertig, das kannst du vergessen. Was macht der Profi? Also ich.
Das Alupapier weg.
Genau. Alu weg, backen und dann geht's auch auf. Also dann wird's ja auch, dann stockt's auch, weil es ja Eiermasse, dann stockt das auch. Also das geht schief. Also das mit 45 Minuten ist das nicht zu machen, abgedeckt von Anfang an. Ich kann das später abdecken, wenn es möglicherweise nicht reicht,
so
wenn sie dunkel ist.
Ne?
So macht man es eher, macht's
gut,
anders.
Aber gut.
Das ist, ja, das, ne, das, also das ist so, wo ich sage, denk mal drüber nach. Dann Forelle im Speckmantel, also die, also das habe ich auch gemacht, die Forelle im Speckmantel, da soll man den Speck um die Forelle rumwickeln und rollen. Jetzt sieht man bei ihm, also wir wissen das, wie er es gemacht hat. Er hat das mit Folie gemacht, auf Klarsichtfolie, und hat das eingerollt, wie man das halt so macht. Ne? Speck auslegen auf einer Rolle, die Forelle drauf und einrollen. Warum sagst du es nicht? Ja, sag den Leuten doch, weil die Bilder sprechen eine eindeutige Sprache. Okay. Sag den Leuten doch, das habe ich so gemacht. Kannst du auch machen, ist doch kein Geheimnis. Und was aber, finde ich, gar nicht geht auf dem Teller, ist dann Forellenkaviar, findet sich im Rezept nicht.
Okay. Auch ja, nicht gut, schön. Aber da bist du eigen, ne?
Wie?
Das habe ich oft. Das sehe
hast
ich
du es oft?
Ja, das sehe ich oft.
Ja, deswegen sage ich jetzt nicht, ist das ein Fehler? Weiß ich jetzt, ich finde es halt so detailverliebt, fände ich jetzt schön, wenn man sagt, okay, komm, da passt jetzt Forellenkaviar dazu, weil der ist jetzt am Teller. Wundert man sich, was ist denn da auf dem Bild drauf?
Okay.
Ne? Das findet, dass diese Sachen fehlen aber immer wieder mal in Rezepten. Diese Hinweise auf den Gerichten, auf den fertigen Gerichten sind Sachen, die sind im Rezept nicht zu sehen. Also Kräuter und Blüten und so weiter und so fort. Wie würdest du das beschreiben? Du bist einfach.
Ja,
ist wie es ist?
Ja, es ist.
Okay.
Ist, keine Ahnung.
Okay.
Ja.
Keine Ahnung.
Ja, ich weiß,
keine Ahnung.
Nein, du sagst, das ist für dich ein großer Kritikpunkt.
Jetzt. Nein. Ich habe nicht gesagt große. Ich finde das ein bisschen unaufmerksam. Okay. Ich würde jetzt nicht sagen, ich würde danach nicht das Buch wegschmeißen und sagen, ich kaufe mir das Buch nicht. Ist ja Quatsch. Aber es hat so ein Geschmäckle, wo man sagt, ach, das hätte man doch, ne? Klar.
Ja, ja. Weil du guckst ja so Bild eine Zeile zum Anrichten. Doppelpunkt.
So ganz genau. Petersilie. Mach es schön. Und, ne? Es wäre ja. Dieser Crunch im Mund und so dieses Mundgefühl, wenn das da so platzt und so. Das ist, glaube ich, bestimmt toll. Ja. So, ich habe es leider tatsächlich vergessen, wenn ich das Bild das später. Ist egal. Im eigenen Kapitel am Schluss geht es dann ums Konservieren, also nach den ganzen Dings, ich wollte jetzt nicht die ganzen Gerichte aufzählen, aber nach den kommt dann also Konservieren, Einlegen, Vergären, weil es liegt ihm ja am Herzen, gute Lebensmittel nicht wegzuwerfen und einiges aus dem Sommer zum Winter hin rüber zu retten. Ja?
Ja.
Was ich schön finde, auch dieses Kapitel.
Hat ja auch eine lange Tradition. Und
absolut.
Gut, ne?
Absolut. Und was ich schön finde, ist, dass auch das Kapitel, auch dieses kleine Kapitel hin am Schluss auf die Jahreszeiten gemünzt ist. Ne? Dass man sagt, okay, die Radieschen, die gibt es jetzt im Frühjahr, Sommer und so weiter und so fort. Dazwischen erzählt er dann immer wieder persönliche Geschichten, wie ihn gebratene Dauerwurst mit Essig, Gurken und Schwarzbrot zum Kochen gebracht haben. Oder wie seine Oma, wie er von seiner Oma diese Puffesen zu machen gelernt hat. Mhm. Das ist, würde man bei uns übersetzen mit arme Ritter. Die gibt es hier drin auch. Also die stehen in seinem Restaurant. Siriskugel tatsächlich immer noch auf der Karte. Und hier im Buch gibt es diese Dinger auch. Da allerdings mit Pflaume.
Ach so.
Mit Pflaumen-Dings. Das alles macht das Buch, finde ich, unterhaltsam.
Ja.
Lehrreich auch für mich. Ja. Tolles Ding. Ist bestimmt eine Hommage ans Salzkammergut, das ich so noch nicht kannte und gleichzeitig sich damit auseinanderzusetzen, das ist schon eine ganz schöne Geschichte. Die Gerichte waren einfach, also wirklich einfach nachzukochen. Es ist schön beschrieben. Was ich jetzt am Schluss sagen möchte, dieses Statement, was man dann immer wieder hört, dieses Rebellentum, dieses Ungezähmte, es gegen Langeweile am Herd und so weiter und so fort, das habe ich nicht verstanden. Ich weiß jetzt nicht, wo ist jetzt da das Rebellentum?
Okay.
Wo ist er ein Rebell? Was macht er anders? Wo ist das? Weiß ich nicht.
Hast also du nicht in den Rezepten nicht entdecken können?
Nein.
Naja, Fichtenwipfel, obwohl das kennt man ja.
Ja, Gott, ja. Also das haben wir, Fichtenwipfel haben wir aber jetzt letztens auch wieder bei Harald Rüssel haben wir auch Fichtenwipfel gehabt. Ne?
Ja, ja. Ich weiß nicht. Es ist natürlich immer viel Marketing und gerne wird, wenn jemand so ein bisschen optisch ein bisschen wilder daherkommt, dann wird das gerne so
ihm angehängt.
Du bist jetzt Punk, ne? Du bist Küchenpunk. Ne?
Ja. Das sehe ich jetzt so nicht. Also die Gerichte, die ich gemacht habe, und derer sind es tatsächlich viele. Ich glaube, ich habe jetzt 5 Gerichte tatsächlich. Wir machen ja eigentlich immer so bis zu 3 oder sowas im Gericht. Ich habe, glaube ich, 5 Sachen gemacht. Das war alles lecker. Also die Bärlauchnudeln mit dem Burrata, das war eine einfache Geschichte. Das ist gleich gemacht, gut. Die Quiche habe ich gemacht mit dem, was richtig gut ist, habe ich leider auf dem Foto nicht drauf. Es gibt dazu einen marinierten Spinatsalat. Dieses Dressing war richtig cool. Also es war toll, aber jetzt auch nicht anders. Also das war jetzt nicht rebellisch.
Okay.
Dann habe ich die Forelle gemacht. Die war sehr lecker. Dann habe ich die gefüllten Portobello-Pilze gemacht. Da war der Linsensalat sehr, sehr schön sauer angemacht. Sowas mag ich ja gerne. Also es ist wirklich alles nachkochbar lecker. Es sieht am Ende wahrscheinlich, weil er da noch einen Kniff hat, sah bei mir immer, kann man gerne mal vergleichen, wenn man sich das Buch holt, immer ein bisschen anders.
Das ist aber nicht seine Schuld.
Nee,
Patrick, das ist nicht seine Schuld.
Nein. Aber also, weil es andere Kombinationen sind tatsächlich und jetzt auch Sonnenblumenkern-Risotto und ich habe schon lange keine Portobello-Pilze mehr gefüllt und so weiter und so fort. Also man kommt da auf ein anderes Ding mal drauf. Ja, weil wir sehen ja so viele, wenn es jetzt wieder ein Italien-Kochbuch wäre, was haben wir denn da? Ne? Ja. Wieder eine Bolognese. Ja. Das ist also mal wirklich etwas, womit man sich auseinandersetzen soll. Und das würde ich ihm auch wünschen, dass man sich dieses Buch holt, was ein sehr, sehr schön gelungenes Buch.
Gut.
Und wir geben Kochbots.
Ja, immer noch.
Und ich gebe diesem Buch auch 7 von 10 Kochbots.
Okay, sehr gut.
Und wir haben uns ja mit Krauli unterhalten.
Ja, dann, da hören wir mal rein. Ja.
Das Interview.
So, Junge, jetzt pass auf. 2007 hast du ein Restaurant eröffnet mitten im Wald und bist damit steil gegangen. Und jetzt machst du in Österreich hier 22 Sendungen am Tag und bist über die Grenzen hinaus bekannt. Deutschland, Österreich und auch Schweiz. Wie fühlt sich das denn an in so kurzer Zeit?
Ja, also es fühlt sich sehr gut an, immer wieder, weil ich mache mittlerweile Sachen, die mir zu 100% Spaß machen. Also jedes Projekt, das man von mir kennt, steckt zu 100% Grauli drinnen. Und das, ich habe es nicht drauf angelegt, sondern das ist einfach so passiert, ja. Und eigentlich bin ich überhaupt nicht der Typ für die Öffentlichkeit, oder zumindest war ich das nie, sondern eher der einfache Koch hinterm Herd.
Das versteckst du gut, ne? Das
versteckst ja. aber ja, das hat sich so ergeben. Während dem ersten Lockdown haben wir per Spaß eine Sendung aufgenommen auf YouTube.
Genau.
Und das war so die Eintrittskarte in die Öffentlichkeit. Nach wie vor bin ich aber am allerliebsten in meinem Restaurant mit meinem Team hinterm Herd ganz versteckt und koche dort, was mir gerade Spaß macht.
Ja, aber so ganz uneitel bist du jetzt nicht, ne?
Man sagt mir nach, weil das ist schwierig zum Beurteilen, dass ich ganz schön eitel bin, ja. Obwohl ich da selber drauf Wert lege, dass das nicht so ist, ja.
Okay. Ja, da guckt man sich das Buch an, guckt man sich die Fotos an und sagt, wow, ne? Das ist schon.
Ja, es kommt relativ viel Grauli vor, das ist aber wirklich, das kann man jetzt so sagen, ja. Aber das ist jetzt nicht nur auf meinen Mist gewachsen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe selber gesagt, sind zu viele Bilder von mir, ich möchte eigentlich ein Kochbuch rausbringen, ja. Aber wir haben, also, und da sind wir eh schon mittendrin im Thema Kochbuch. Wir haben ja diesen Luxus gehabt, dass wir an diesem Kochbuch 4 Jahre gearbeitet haben, ja. Mhm. Und die Fotografin, mit der ich das gemacht habe, die Monika Löw, mit der hat sich extrem schöne Freundschaft ergeben und wir haben statt, wie man es bei einem Kochbuch macht, 5 Shooting-Tage, haben wir tatsächlich ja zwischen 60 und 75 Shooting-Tage gehabt. Jetzt haben wir eine enorme Datenbank an Fotos gehabt, ja. Und da ist halt an der einen oder anderen Seite ja der Grauli reingerutscht, muss man sagen, ja. Weil das war mir erst ein Grafiker-Thema.
Ja, was aber auch nicht schlecht ist, weil ich zum Beispiel habe den Grauli gar nicht gekannt erst. Ich habe den nur durchs Kochbuch kennengelernt. Und dann muss ich sagen, ging das aber steil, weil, und gar nicht falsch gedacht, mehr Fotos von Grauli in das Buch reinzumachen, um dich ein Stück weit kennenzulernen. Das sind ja auch viele Texte von dir denn, ne? Das ist nicht doof gedacht.
4 Jahre hast du dran gearbeitet oder ihr im Team oder du als Galionsfigur. Das ist ja ganz schön lange. Wie, wenn du da jetzt drauf guckst, hat sich's gelohnt? Hast du was dabei gelernt? Was hat dich überrascht?
Ja, also fangen wir ganz vorne an. Also ich wollte vor 4 Jahren ein Kochbuch starten, wie das auch so angefangen hat, kurz nach dieser Öffentlichkeitseintrittszeit. Weil mir das einfach wichtig ist, weil ich ein sehr haptischer Mensch bin und ich glaube, dass man sich am allerschönsten nicht mit einer Fernsehsendung verewigen kann, weil da poppst du für 2-3 Tage auf und versinkst wieder, sondern einfach mit einem Buch, das du in 30, 40 Jahren noch in der Hand hast und sagst, super, das ist halbwegs gelungen. Mhm. Und dann habe ich mit einem österreichischen Verlag losgestartet, mit dem sie ja, die ersten Monate, dann bin ich drauf gekommen, ich bin ein rechter Gefühlsmensch, dass wir nicht zusammenpassen, ja. Mhm. Und dass die von mir Sachen fordern, die ich nicht erfüllen kann, ja. Und da haben wir aber schon die ersten Shootings gemacht und eigentlich haben wir eine ganz andere Kochbuchidee gehabt. Und ich habe in mir gespürt, ich muss was ändern, ja. Und habe mich mit teurem Geld aus dem Vertrag wieder rausgekauft, ja. Und habe mir gedacht, so, das war es erst vorerst mit dem Kochbuch. Aber die Monika, die Fotografin, hat zu mir gesagt, Grauli, wir haben so viel Zeit investiert schon in dieses Projekt. Bitte lass uns weitermachen. Ist ja für mich ganz wichtig. Und dann hat Servus angeklopft bei mir und hat gesagt, sie haben das mitgekriegt, dass das mit dem Buch jetzt nichts wird und ob ich Interesse habe. Ja. Und dann haben wir uns so lange zusammengegroovt, bis das passt. Meine Forderung war, wir machen zu 100% die Rezepte, die ich will. Also dass wir, die Monika und ich, praktisch auch die Vorarbeit, da redaktionelle Hoheit haben. Also es muss, wenn wir auch mich aufs Titelblatt drauf tun, zu 100% Grauli drinnen sein. Und auf das sind sie alles eingegangen und dann habe ich die Fotografin mitgenommen in den Verlag. Ja, und dann hat sich das alles ergeben und jetzt im Nachhinein bin ich heilfroh, dass wir diesen Weg so gegangen sind. Ich bin heilfroh, dass wir zuerst einen anderen Verlag gehabt haben. Ich bin heilfroh, dass wir so viel Zeit gehabt haben, dass wir echt ein nachhaltiges Ding machen, weil wenn ich mir andere Kolleginnen anschaue, diese Kochbuch-Bubble oder diese Produktionszeiten, die haben sich halt enorm verändert. Ja. Heute wird das am fließenden Band rausgeschossen und ja. Mhm. Ja, mir war es einfach wichtig, dass wir uns Zeit lassen. Und hätte man nur ein Jahr braucht, hätte es auch passt.
Für mich. Okay. Jetzt ist das ja nicht dein erstes Buch. Du hast ja.
Doch. Mein erstes persönliches Buch. Ja, ich habe immer wieder für verschiedenste Firmen.
Grenzenlos verwurzelt kochen.
Ja, das ist das doch. Ja,
genau. Das ist das Kochbuch.
Genau.
Da musst du den Titel nochmal anschauen.
Weil ich bin doof. Nein. Hey, Freund der Sonne. Weil ich in. Alles gut.
Patrick. Am liebsten würde ich jetzt nach Köln fliegen.
Und mir eine watschen. Nein, weil ich in. Ich bin
und
in
mit 6, euch einen Kaffee trinken.
So, ja. Lieber saufen. Nein, ich bin in 26 gelandet und habe von 25 und habe gedacht, wo ist denn dieses grenzenlos verwurzelt?
Ach so, nein, das ist
und ich habe tatsächlich dies. So, genau, das war die Unterzeile.
Ja. Ja,
alles gut.
Wo wir doch gerade bei grenzenlos verwurzelt sind, ja? Der Lukas Nagel hat im Vorwort schreibt, du hättest den unerschütterlichen Drang, das Korsett der Postkarten-Idylle zu sprengen. Das sagt er auch, dass in Bad Ischl die Sissi- und Franz-Romantik wäre da zugegen. Was hat dich denn dann so sehr verwurzeln lassen dort, wenn auch die Wurzeln grenzenlos sind?
Ja, das kennt man mir am ersten Blick nicht an. Ich bin einerseits der weltoffenste Mensch, ja, und andererseits tief verwurzelt in Traditionen meiner Heimat, ja. Und ich habe das immer schon interessant gemacht, egal ob ich Musik mache oder koche, dass ich einfach diesen Spagat zwischen Tradition und Moderne spanne, ja. Und ja, mit Lukas Nagel verbindet mich nicht nur eine Freundschaft, der hat das ganz nett beschrieben, ist ja auch ein Koch, der über Österreichs Grenzen, glaube ich, bekannt ist. Der ist nicht unweit von meinem Lokal zu Hause, also wir liegen 30 Kilometer Luftlinie auseinander. Und beide probieren wir, glaube ich, dass wir mit regionalen Ressourcen aus unserer beiden Heimaten eine sehr weltoffene Küche interpretieren. Mhm. Ja, und ich glaube, dass ich ja alle paar Monate einen komplett anderen Kochstil habe. Also weil wir uns das immer offen lassen, mit was für Techniken beschäftigen wir uns, was macht gerade Spaß.
Wenn man so hört, das Korsett der Postkarten-Idylle sprengen, klingt das ja so, als würde man da gerne ausbrechen wollen. Aber doch bist du ja doch, wenn man so Interviews von dir liest, hört, oder dann bist du extrem verwurzelt mit der Gegend.
Ja, ne? Ja, und das ist ja dieses Wortspiel grenzenlos einerseits und verwurzelt auch. Und man muss halt zu meiner Heimat sagen, du hast es ja schon erwähnt, Bad Ischl hat eine monarchische Historie, ja, und der Kaiser war da, hat den ganzen Sommer in Bad Ischl verbracht. Und das ist halt ein extremes Marketing-Tool geworden in unserer Gegend und natürlich lebt auch die ganze Region super davon. Nur bei mir ist im Lokal steht ein ganz großes Schild, bevor du zu uns im Gasgarten reinlaufst. Monarchie war gestern, wir sind kaiserfreie Zone. Dieses Klischee einfach im ganzen Ort so derartig betrieben wird, dass wir sagen, es steckt mehr in unserer DNA, es steckt mehr in unserer Leidenschaft und darum bedienen wir das Klischee Kaiser nicht und da werde ich heute ab und zu in Interviews relativ aufgezogen. Natürlich gehört der Kaiser zu unserer Vergangenheit und hat uns auf eine gewisse Art geprägt, aber ich finde, da haben wir schon alles besprochen.
Ja. Da, wo die Reichen und Schönen auch gerne sich aufhalten, meistens sind das ja auch schöne Gegenden. Also der Kaiser wird nicht umsonst dorthin.
Ja, es ist wirklich schön bei uns.
Ja, genau.
Das ist so. Ja. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zum Buch. Du hast eben gesagt, da müssen Rezepte rein, die ich will.
Ja.
Jetzt, was mir in dem Buch aufgefallen ist oder was mir in dem Buch sehr viel Spaß gemacht hat bisher, ist, es sind Rezepte drin, die ich vorher gar nicht kannte. Also zum Beispiel, jetzt als Beispiel, ein Risotto aus Sonnenblumenkernen habe ich in meinem Leben noch nicht gegessen.
Ja.
Wo kommen denn die Rezepte her? Also was inspiriert dich denn genau?
Ich bin relativ viel unterwegs und weil es vorher Lukas Nagel zum Beispiel gefallen ist, unsere Koch-Community in Österreich ist, glaube ich, genauso wie in Deutschland, weil da kriege ich auch einiges mit. relativ vernetzt miteinander. Ja. Also es gibt Köche und Köchinnen, wo, also sagen wir so, die Berufsschere macht extrem groß auf, wie selten in einem anderen Beruf. Ja. Da gibt es die einen, die machen ja einen Fertigschnitzel in der Fritteuse und hauen aus irgendeinem Plastiktopf einen Fertigsalat drauf. Und die anderen springen durch den Wald und schauen, was kann man noch fermentieren, wie kann man das Pferd neu erfinden und so. Und die zweite Partie, die ist sehr stark vernetzt miteinander. Ja. Und wenn du viel auf Reisen bist oder selber zu Gast oder in einer fremden Küche stehst, dann gibt's immer einen Lernprozess und dann wirst du halt ständig mit Sachen konfrontiert, die interessant sind. Und darum ändert sich ja der Kochstil immer wieder. Ja. Du hast das Fundament, gehst aber immer weiter. Und ja, das sind Sachen, die entstehen verschieden, ja. Du hast ja mal eine schlaflose Nacht, wo du nicht einschlafen kannst und überlegst, weil du einfach die Leidenschaft in deinem Beruf hast. Was könnte eine neue Rezeptur sein? Und wir leben ja auch in Zeiten, da hat es kulinarisch irgendwie schon alles gegeben. Ja. Also das die stimmt, Leute ja. haben sich so sehr mit Kulinarik beschäftigt. Lockdown, dann Nordic Cuisine, das waren alles Themen, die haben uns geprägt. Und es hat schon alles gegeben. Ja. Trotzdem ist irgendwie interessant, dass man neue, einfache Rezepte und Zugänge schafft. Und da überlegt man halt einfach. Ja.
Also genau. Den Bildern nach zu urteilen, bist du auch eher jemand, der durch den Wald hüpft tatsächlich.
Ne? Ja. Ja, aber nicht nur im kulinarischen Aspekt, sondern ich bin halt einfach gern in der Natur. Ja. Genau. Ja.
Und trotzdem, so gestaltet sich das, eine sehr bodenständige Küche. Ne?
Ja, bodenständig ist ein schöner absolut. Ausdruck. Den nehme ich gerne an. Ja. Bodenständig und im positiven Sinne primitiv fast, ja. Also einfach, ja, in Form von bodenständig. Bodenständig gefällt mir sehr gut, ja.
Es hat mich insofern auch gewundert, weil das Besondere, wie ich finde, bei dir ist, man kennt das von Köchen, dass die ganz viel Stationen machen, ne? Bevor die sich selbstständig machen, sondern machen ganz viel Stationen. Bei dir war das nach der Ausbildung, warst du erst Krankenpfleger und dann direkt die Gastronomie übernommen, ins kalte Wasser gesprungen. Das fand ich schon erstaunlich, dass du trotzdem so diese Inspiration und Kreativität, wo du das überall hernimmst, wo du hast auch mal im Interview gesagt, eigentlich gehst du nur 4 bis 6 Mal essen im Jahr, ne? Da hatte ich mich gewundert, wo nimmst du das her, ne? Die Inspiration, ne? Weil du kannst ja nicht aus den ehemaligen Arbeitgebern irgendwie da was entwickeln.
Ja, ich selber ein großes Spektrum an Kochbüchern. Habe früher viele Kochsendungen konsumiert, von jetzt eigentlich gar nicht mehr. Also ich habe nicht einmal einen Fernseher zu Hause. Ich mache zwar Fernsehen, aber habe nicht einmal einen Fernseher zu Hause. Ja, ich weiß nicht, das hat sich so ergeben. Diese Kochlehre, die war eigentlich nur ein gutes Fundament. Die hat mit dem, was ich heute koche, null zu tun. Ja. Und dort, wo ich heute mein Lokal habe, da war ich als Kind schon immer, weil wir am Fuße von dort gewohnt haben. Ja. Das ist ja ein Lokal, da musst du 20 Minuten durch den Wald gehen. Also es gibt keine Straße und nichts. Du musst hochwandern zu uns. Ja. Und da habe ich mich als kleiner Junge, das sehr verliebt in diese Location und habe gesagt, ich lerne tatsächlich einmal Koch, weil wenn ich groß bin, möchte ich sowas haben, sowas Ähnliches haben wie ein Zirruskugler. Dann habe ich das gemacht und habe das dann wieder vergessen. Dann habe ich eben die Krankenpflegeausbildung gemacht und wie ich da fertig war, da war ich in einem Altersheim. Und dann lese ich auf einmal Zirruskugel zu verpachten und da war ich 21 und dann habe ich mir gedacht, so, zu Back to the Roots und das würde mich jetzt interessieren. Und jetzt, da bin ich darauf. Vor mir sind zwei Leute in Konkurs gegangen da oben. Und ja, jetzt sind 19 Jahre vergangen, dass wir da oben sind. Und
was hast du anders gemacht?
Wir haben ganz einfach angefangen. Wir haben heute, wenn du, glaube ich, einen Businessplan machst und ein neues Lokal entwirfst, glaube ich, wollen viele Leute am Anfang zu viel. Wir haben ganz einfach angefangen. Ja. Wir haben mit den Außenkarten angefangen, mit einem Kulturprogramm. Bei uns hat es am Anfang nicht einmal warme Gerichte gegeben. Ja. Wir waren mehr so eine Jausenstation, ja. Was eigentlich fast besser raufpasst zu der Location, wie das Konzept, was wir jetzt machen. Und dann hat sich das über die Jahre hinweg ist das einfach gesund gewachsen. Also das, was wir heute sind, das kannst du nicht von heute auf morgen irgendwie rausbrettern und sagen, das machen wir jetzt, sondern das Personal ist immer nur zu 80% dasselbe. Also mein erster Praktikant von 19 Jahren ist der heutige Restaurantleiter. Der war jedes Praktiker bei mir und hat dann nach der Ausbildung auf der Tourismusschule direkt mit 20 Jahren oder 19 Jahren als Restaurantleiter angefangen. Und ja, wir sind da im Kollektiv miteinander gewachsen und das Team hat das draus gemacht, was wir heute sind. Ich bin zwar immer irgendwo auf einem Kochbuch oder bin irgendwie so das Sprachrohr dieser Community, ja, aber wir sind eine große Familie am Siriuskogel und steckt da erfolgreiches, sehr, sehr motiviertes, leidenschaftliches Team dahinter.
Umso erstaunlicher, das ist ja schon dann jetzt, wo du sagtest, 20 Minuten durch den Wald, dass du bist ja Haubenkoch, ne? Dass die Restauranttester den Weg auf sich nehmen oder kriegen die irgendwie einen Sondershuttle?
Im Gegenteil. Ich lehne mich da richtig weit raus. Wie ich noch aktiver vor dem Lockdown die Küchenleitung gehabt habe am Siriuskogel, hat es Zeiten gegeben, da habe ich Auszeichnungen mit einem kleinen Liebesbrief wieder retour geschickt, weil ich keine Auszeichnungen wollte. Ja. Mhm. Jetzt haben mein Küchenchef und meine Sous-Chefin am Siriuskogel freuen sich über die Auszeichnungen und sage, ihr habt euch die verdient, ja, also könnt ihr es auch gerne annehmen, aber ich bin kein Auszeichnungstyp. Was ist eine Auszeichnung? Auszeichnung ist eine Momentaufnahme, ja. Mir war damals, wie ich noch aktiv war oder aktiver am Siriuskogel, weil ich versuche ja nach wie vor sehr viel Zeit oben zu sein, war es mir wichtiger, dass der Tagesgast in die Küche kommt und sagt, du, das war super oder das war eine Katastrophe oder so. Das war das richtige Urteil, ja? Aber nicht das von Restaurantkritiker. Ja?
Apropos Küche, genau. Ihr habt im Untergeschoss eine Küche nur fürs Konservieren, habe ich gelesen. Das finde ich ja spannend.
Ja, ist im Kochbuch auch großes Thema, Vorratskammer. Ja. Das ist so eine Sehnsuchtsgeschichte generell, glaube ich, in der Gesellschaft. Also ich glaube, das kommt vom Jäger und Sammler. Man konserviert gerne was, man bereitet sich gerne auf was vor, irgendwas, was eh nicht existiert. Ja. Und früher hat es bei uns im Salzkammergut tatsächlich tausende Techniken geben, um Sachen zu konservieren. Da hat es halt Hausnummer einen Apfelsorte gegeben, die war eine Woche frisch genießbar oder 2-3 Wochen. Und dann hat man sich überlegt, wie bringe ich das über ein ganzes Jahr? Ja. Und dann haben es halt die Leute angefangen, Prozesse, die jetzt sehr populär sind, wie Pickeln, Fermentieren, Trocknen, Räuchern und so weiter. Und da gibt es bei uns eine eigene Produktionsküche, wo wir diese ganzen Prozesse an Tüfteln und Experimente machen und wo auch viele Sachen schief gehen. Ja.
Okay. Ja. Oh, was ist denn schief gegangen? Was geht am meisten schief? Interessiert mich.
Naja, bis dass du in einem Thema sattelfest bist und wenn du jetzt zum Beispiel nur Gitarren spielen lernst, dann musst du dich mit der Materie beschäftigen. Ja? Also dann musst du zur Gitarre greifen und die einfach eine Zeit lang beschäftigen, bis dass du das beherrschst, bis dass du das Fundament hast. Und so ist das, glaube ich, bei ganz vielen Sachen. Ob du jonglierst oder fermentierst oder Gitarre spielst, du musst dich beschäftigen. Und da gehen Sachen schief. Und ich sage zu meinem Team immer, das Wichtigste ist, dass Sachen schief gehen. Du musst dir nur bewusst sein, das ist schief gegangen. Und dann kannst du als Fehler richtig gut lernen und einen Erfolg draus machen. Ja.
Wahrscheinlich war auch diese Naturverbundenheit und auch diese Tradition des Konservierens, ich vermute mal, dass von dir aus das von Anfang an klar war, dass du das nach Jahreszeiten gliedern würdest, das Buch. Weil es ist ja ganz oft ja Vorspeise, Hauptspeise, so Menüabfolgen, aber das ist schon auch ein Zeichen der Naturverbundenheit, der Bodenständigkeit, ja, dass du mit den Jahreszeiten gehen möchtest.
Ja, also es gibt zwei Sachen, die für mich in der Küche das Um und Auf sind. Ja. Das ist egal, ob ich jetzt in Spanien gerade bin oder bei mir im Salzkammergut oder wo in Japan. Ich koche mit den Materialien, die vor Ort regional sind, so gut es geht. Natürlich kommen bei mir auch Gewürze vor, die von irgendwo kommen, aber die Basis, die muss einfach, also ich bin da jetzt auch nicht so streng wie in der Nordic Cuisine, wo sie sich abstrecken, 50 Kilometer rund ums Restaurant. Das ist schon sehr, ist wild meiner Meinung nach. Aber dort, wo man ist, sollte man regional kochen und dann so weltoffen, wie es geht. Ja, Das ist einmal das eine. Und das zweite sind eben die Jahreszeiten. Also wir haben nur den Luxus, dass wir die Jahreszeiten bei uns in Oberösterreich extrem spüren dürfen. Ja, bei uns weiß man, es ist Winter, es schneit. Ja, bei uns weiß man, es ist Frühling, es blüht wieder alles. Bei uns weiß man, es ist Sommer und der Herbst ist sowieso einer der schönsten Jahreszeiten überhaupt. Mhm. Und auch die ganzen Übergangszeiten. Und jede Jahreszeit hat halt seine Spezialitäten. Ja, und ich halte nichts davon, dass man sie im Supermarkt Spargel kauft, der um die halbe Welt schippert, ja, und wenn bei uns Spargelsaison ist, morgen niemand mehr essen, ja, weil es alle schon abgegessen sind. Ja. Und so ist es mit der berühmten Erdbeer und so weiter. Ja. Das sind immer Sachen, ich finde, die Natur hat sich schon was überlegt und die Sachen machen dann Spaß, wenn sie reif sind und sonst kommen sie halt in die Vorratskammer. Mhm.
Genau. Deswegen macht man jetzt Nudeln mit Bärlauchcreme, Pinienkern und Burrata.
Zum Beispiel. Sehr schön.
Ja. Ja. Dann sollte man aber, weil ich eben ja den Fehler hatte mit dem Buch und so, dann sollte man aber das Rezept nochmal ganz klar lesen, auch zum Lektorat nochmal geben. Kleiner Fehler entdeckt.
Ne? Wirklich?
Salz und Festpfeffer wird ja nicht fehlen mal, oder? So als Gewürzmittel.
Ist nicht drinnen, tatsächlich.
Nein, in der Bärlauchcreme habe ich gedacht, ja, die schmeckt jetzt aber irgendwie ein bisschen
wirklich?
Tröge. Ja, wirklich.
Ja, schön.
Seite 94, bitte schön dafür. Wir machen
danke,
die, wir kochen
danke
die.
Vielmals.
Ab, und das so nämlich. So, ja, jetzt treffen wir uns auch in Köln. Jetzt kommen wir jetzt andersrum. Jetzt gehen wir ins Salzkammergurt und dann trinken wir da jetzt mal was.
Ja.
So sieht es nämlich aus. Nein,
ja,
die Bärlauchcreme
Dank für den
in der
Hinweis.
Bärlauch. Bitteschön, wir kochen ja aus den. Ich habe tatsächlich, das war tatsächlich das erste Rezept, was ich gekocht habe. Und es werden noch viele mehr, die ich daraus koche, weil was ist wirklich. Es ist, wie gesagt, also das muss ich wirklich als Kompliment sagen. Es sind endlich mal wieder ein Kochbuch, wo man neue Sachen entdeckt. Also,
ja, vielen Dank.
Was nicht wieder, gut, abgesehen jetzt, okay, gibt es auch. Also Wassermelonensalat, den haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gegessen.
Ja,
ne?
Sicher. Ja,
das, absolut.
Ja, sowieso.
Ja, ja, aber generell muss ich, das Buch hat mich echt abgeholt. Auch natürlich wegen den tollen Fotos, das muss man auch sagen. Es ist wirklich.
Dankeschön.
Ich kannte den Verlag, haben wir von Servus noch nie was gehabt, ne?
Wirklich?
Es macht so einen Eindruck, ein Stück weit, möchte ich echt sagen, wie so ein Coffee Table Book. Also die Jahre, sich Gedanken machen über so ein Buch, haben sich wirklich gelohnt und ich muss sagen, das ist wirklich ganz, ganz.
Es ist ein Foto von der Küche drin. Ich glaube nicht, dass das, ich weiß nicht, welche Küche das ist. Die sieht ja aus wie ein Freilichtmuseum. Also das ist ja großartig.
Naja, das ist die Küche, die ihr da jetzt da im Hintergrund seht. Ich habe ja zwei Studioküchen. Ja.
Nein, das ist so eine, nee, ich meine eine andere. Moment, wo war sie?
Welche
war
meinst
sie?
Du denn?
So aus dem, Mensch, siehst du, bin ich nicht vorbereitet.
Macht ja nichts.
Ne?
Das ist
Küche, meinst
du? Ja, sympathisch.
Ja,
wirklich.
Diese hier.
Ah!
Fantastische Küche.
Ist,
wo ist sie denn hier?
Ich bin ganz oft in die Bergen, haben wir eh schon besprochen, in der Natur. Und das ist die sogenannte Kotalm, heißt es. Und da ist vor ein Freund von mir, ist eine Berghütte, da gibt es keinen Strom, Tischherd und da. Wenn ich mir mal wieder richtig spüren und erden will, dann bin ich da oben für 3 Tage.
Und den Rücken und spürst du danach auch wahrscheinlich, ne? Wenn du da
ja, den Rücken, ja, der Herd ist richtig, die eine. Ja. Aber das macht nichts, weil man muss flexibel sein. Und die ist super alt, die Alm. Und früher waren die Leute ein bisschen kleiner. Und das ist, da gibt's kein Handyempfang und ist ein super schöner Platz.
Ja, ja, ich hatte mir schon gedacht, das kann eigentlich nicht die Küche sein, wo du kochst, ne? Aber die sieht echt fantastisch aus. Ne?
Ja, es gibt ein paar Küchen. Ich bin halt relativ viel unterwegs in Küchen, auch bedingt mit den ganzen Fernsehsendungen, die wir produzieren, ständig in andere Küchen. Aber die ganz rustikal primitive, das ist einer meiner Lieblingsküchen.
Ja, das glaube ich. Da spürt man sich, glaube ich, auch.
Du bist viel unterwegs, hast du gesagt. Du bist jetzt auch unterwegs, gerade in Österreich, auf Sonderschulentour. Das heißt, da gehst du wieder zurück, mehr oder weniger im umgekehrten Sinne in deine Wurzeln. Was ist das? Was hat es mit dieser Tour auf sich? Du willst Jugendliche ranführen an gutes Essen?
Ja, ich glaube, dass man da. Zumindest, ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ausschaut, aber in Österreich haben wir ein massives Problem mit Verpflegung. Und ich glaube, ganz viele Sachen fangen ganz klein in der Kindheit an. Ja? Also wenn du was mitgeben willst, dann lernst du das ganz am Anfang. Und ich finde, es werden so viele unnütze Dinge unterrichtet. Und ich finde, es gibt zwei Sachen, die gern unterrichtet. Das ist miteinander streiten. Wie streitet man und hat man Meinungsverschiedenheit auf Augenhöhe? Und wie ernährt man sich gut? Weil diese psychischen und physischen Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, haben 100% mit unserer Ernährung zu tun. Und ja, ich kenne das von meinen eigenen Kindern. In die Schulen setzen sie zum Beispiel Kräutergärten ein und dann kochen sie was und dann greifen sie zum Tiefkühlschrank und hauen einen gefrorenen Schnittlauch oben drauf. Und das sind alles so Sachen, die Kinder brauchen Bezug zu dieser kulinarischen Vielfalt, die wir haben. Ja. Mhm. Und dann fangen die an, dass Sachen essen, die am ersten Blick für Kinder gar nicht geeignet sind, wie Brokkoli, rote Rübe und so. Und mit genau solchen Produkten fahren wir ehrenamtlich von Schule zu Schule und ja, kochen mit Jugendlichen. Ich packe dort die Kisten aus, sie haben ein paar Produkte und dann kochen wir einfach ins Blaue und haben eine gute Zeit miteinander. Ja, und ich will halt, schau, ich bin halt ein Segen, ich bin immer auf die Butterseite im Leben gefallen. Ich habe gesunde Familie, drei wunderschöne Kinder, bin glücklich verheiratet, meine Eltern sind die besten Freunde. Immer das schönste Leben gehabt. Und wenn man sich das bewusst ist, muss man ab und zu von seinem Glück was runterschneiden. Und wenn man aber wem beschenkt, und das mache ich mit dieser Zeit auch, dann ist man selber auch glücklich. Ja. Und wenn ich da in so einer Sonderschule war, gehe ich immer mit extremen, vollen Akku wieder raus, weil wir einfach eine gute Zeit haben. Ja.
Du hast auch dieses tolle Projekt Genusslabor, ne, wo du dann dieses Wirtshaus mit einer, bei uns wäre es, also mit 16-Jährigen oder sowas, ne, aufgemacht hast. Ne?
Ja, genau, mit lauter Tourismusschüler, 16 Jahre. Und da haben wir ein eigenes Restaurant betrieben. Das war während der Kulturhauptstadt. Das war ein super Projekt. Ja. Ja, ich suche generell den Draht zur Jugend, ja, weil mir das interessiert, wie entwickelt sich die Welt weiter. Und ab und zu hat es halt die Jugend nicht so einfach, weil man ja ihr nachsagt, sie verändert sich und sie prägt die Welt ganz anders. Aber ich finde das faszinierend, wie Jugendliche an Sachen rangehen und mit was für einer Unbeschwertheit, dass die teilweise durch das Leben gehen. Und das ist einfach was, da hole ich mir selber wieder Energie. Ja. Mhm. So ein Austausch, den ich sehr genieße. Ja. Mhm. Genau.
Schön.
Ja, finde ich auch.
Energie, apropos Energie, du hast eben Kochbücher selber angesprochen. Sammelst du selber auch Kochbücher? Inspirieren dich Kochbücher?
Ja, immer wieder, ja. Also ich blättert wahnsinnig gern. Ich selber habe halt den Nachteil irgendwie, ich kann kein Rezept noch kochen. Ich weiß, also ich habe noch nie in meinem Leben, also wirklich, das ist, und das sage ich nicht so, noch nie 1:1 ein Rezept so nachgekocht, wie es wo angegeben wird. Ich weiß nicht, nach der dritten, vierten Angabe passiert irgendwas in mir, wo ein bisschen Anarchie ausbricht und dann birge ich in eine andere Richtung ab.
Das kann beim Backen zur Katastrophe werden. Ne?
Ja,
Backen muss man sich sehr. Das ist mir auch aufgefallen. Du sagst im Buch auch, ein Rezept ist für dich so der erste Satz einer Geschichte und die erzählst du dann frei zu Ende. Ja. Dann hinter sagst du aber auch, dass alle Rezepte in dem Buch wurden von meinem Küchenteam mehrfach getestet, optimiert und verfeinert. Ne? Das ist ja schon so ein bisschen Widerspruch, ne? So von deiner Philosophie und das, wie du es dann hinter geschrieben hast, die Rezepte.
Ja, das war mir extrem wichtig, weil ich bin ja mehr so der Soul-Kitchen-Koch. Ja? Ich gehe in der Küche, schaue, was ist vor Ort und so betreibe ich auch unser Restaurant. Und aus dem koche ich dann einfach. Ja? Und zwar meistens ins Blaue. Und so bieten wir Phasen übers Jahr unsere Speisekarte an. Also carte blanche, wir gehen selber mit den Gästen auf eine Reise, die sagen uns, was gefällt ihnen, was gefällt ihnen nicht, Allergene und so weiter. Und dann kochen wir extra für die Leute, die vor Ort sind. Ja? Und mir war es halt wichtig, oder die Challenge bei diesem Kochbuch war, dass das Rezept da funktioniert. Darum habe ich einen regelrechten Kult betrieben. Und alle meine Köchinnen, die mich so umgeben, habe ich immer Rezepte hingeschmissen, sage ich, bitte nachkochen, Endergebnis präsentieren und so. Und da haben wir, also da habe ich mein Netzwerk ordentlich gefordert, muss man sagen. Ja.
Okay. Die mussten dann die Geschichte wirklich zu Ende erzählen und aufschreiben.
Ja, aber aber ist zum Beispiel nicht aufgefallen, dass bei der Pasta das Salz und der Pfeffer fallen.
Ja, gut. So ist es. Nee. Ja, aber wo jetzt hier Kollege Linke gerade von dem Kochbuch, gibt es denn ein Kochbuch, wo du sagst, das entspricht mir, das ist ein Tipp, das kann ich empfehlen? Weil wenn ich so höre, wie du mit deiner Philosophie, ich weiß nicht, ob du die Splendido-Bücher zum Beispiel kennst, die machen nur Rezepte ohne Mengenangaben.
Das war eigentlich meine Ursprungsidee. Okay. Ja. Und auch bei Kochbüchern war schon alles da. Darum finde ich es auch sehr unkreativ, dass man ein Kochbuch in Jahreszeiten einteilt. Aber das ist halt nun mal so, das liegt halt auf der Hand. Ja. Aber ich finde auch, der Kochbuchmarkt ist teilweise stark übersättigt, finde ich. Ja. Das ist generell so, wie auch in der Musikbranche. Ja. Aber natürlich gibt es Sachen, die mich sehr interessieren. Ja. Zum Beispiel, weil es mir spontan einfällt, weiß nicht, ob ihr die kennt, wahrscheinlich schon, das ist die Haya Molcho. Ja, weißt, was die so macht, das interessiert mich sehr. Und zwar auch aus dem Grund, weil es mich eher so zu Frauen hinzieht, weil ich finde, dass unsere Branche ja ein massives Frauenproblem hat. Ja? Und darum, finde ich, werden die Frauen ein bisschen promotet. Und die Haya Molfi ist eine extreme Powerfrau, die mich sehr fasziniert. Und ich finde die Rezepte super, die sind richtig easy und haben trotzdem immer so Soulfood-Charakter, ja, und man stellt immer in die Mitte vom Tisch und jeder nimmt sich, was er braucht und so, und das ist so völkerverbindend, ja, und okay. Das ist in heutigen Zeiten jetzt die gute Statement, finde okay. Ich, ja, das ist was mich sehr interessiert. Haben
wir auch schon bei uns.
Ja.
Ja.
Ja. Super.
Ganz liebe.
Ja, super, Claudi. Ja, sehr. Schön. Vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit.
Ja,
ne,
dass du, ja vielen Dank für eure Zeit.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Patrick, das war's für dieses Mal.
Ja.
War wieder eine sehr schöne runde Folge.
Ja.
Und wenn es euch gefallen hat, wir würden uns freuen über eine Bewertung, ne?
Ja.
Wo auch immer ihr das hört, ne? Spotify oder Apple oder so. Wenn euch gefällt, bewertet uns doch mit.
Das doch mal.
Mit, weiß nicht, wie viele Sterne gibt es? Fünf wahrscheinlich.
Fünf. Geht bei fünf geht's ja los.
Ne? Ja, bei uns.
Ja, bei uns geht's bei fünf los. Woanders ja nicht.
Abonniert den Podcast.
Bitte tut das.
Ne? Das würde uns sehr freuen. Und ja. Alle die Links zur Folge, die findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de auf unserer Homepage. Da findet ihr auch Rezepte aus den Büchern, die wir hier vorgestellt haben. Und auf Social Media, in bekannten Kanälen, findet man uns auch unter Kochbuchcheck. Und wir freuen uns unter auf welchem Weg auch immer über Nachrichten. Mhm. Und wir sagen tschö und adieu.
Und immer lecker bleiben.
So, das wünschen wir, dass ihr alle immer
von
lecker.
Von Herzen. Also wir wünschen das von Herzen.
Immer lecker bleiben.
Wo auch immer ihr gerade sitzt, auf welcher rot gefliesten Terrasse.
Ja, Granit. Ja.
Granitgefließte. Und vielleicht habt ihr gerade einen Salat Niçoise vor. Mag ja sein. Ja. Dann haut rein, Freunde.
Und seht im Hintergrund die Wale.
Ja, nee, die Silicon Hennen, die gerade Eier legen.
Oder so. Dann, Patrick.
Ja, ich bin weg.
Wir gehen jetzt kochen. Wir gehen jetzt kochen.